Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Über den Siegeszug von ETFs haben wir an dieser Stelle ja schon des Öfteren gesprochen. Und selbstverständlich lockt dieser anhaltende Erfolg immer neue Anbieter mit immer skurrileren Ideen an. Ja, und genau darüber wollen wir heute genauer sprechen und die verrücktesten Produkte unter die Lupe nehmen. Vom Haustier-ETF bis hin zu sogenannten K-Pop-Ideen. Was macht wirklich Sinn und was kann man getrost weglassen? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, selbstverständlich hast du dich auch dieses Mal in Vorbereitung auf den Podcast gründlich eingelesen, nehme ich jedenfalls an, Karl.
Na klar.
Ja, und mal ehrlich, wie oft hast du angesichts der vielen durchaus ungewöhnlichen Produkte den Kopf geschüttelt und vielleicht sogar den Glauben an die ETF-Industrie verloren?
Wenn ich ehrlich bin, doch relativ häufig, insbesondere wenn man auch in die USA schaut. Aber ich bin vom Prinzip der ETFs nach wie vor überzeugt. ETFs sind vor allem für Privatanleger für mich nach wie vor die ideale Anlage. Aber man muss sie halt auch richtig einsetzen und es gibt eben auch Auswüchse wie überall und ich glaube, über die sprechen wir heute.
Oh ja, und da freue ich mich sehr drauf, wenn ich das schon mal ankündigen darf. Und wir können ja direkt anfangen, vielleicht noch vergleichsweise normal, mit einem Space-ETF. Da geht's um Investitionen in die Raumfahrt und das klingt doch spannend und vielversprechend, oder Karl?
Klar ist Raumfahrt ein spannendes Thema, Andreas. Denk nur an die Vision von Elon Musk bis 2030, und das ist ja gar nicht mehr so lange hin, mit einem bemannten Raumschiff zum Mars zu fliegen. Davon sind, wie gesagt, in Deutschland auch viele fasziniert. Immerhin hat der Space ETF mittlerweile ein Volumen von 80 Millionen US-Dollar. Und siehst also, dass da ein gewisses Interesse da ist. Aber ob das jetzt ein wirklich gutes Investment ist, das steht in den Sternen. Zwar ist der 2024 mit einem Plus von 40% sehr gut gelaufen. Aber ob das so weitergeht, weiß natürlich niemand.
Und wie würdest du die Sinnhaftigkeit von Raumfahrt-ETFs zur Depotbeimischung bewerten?
Grundsätzlich sind diese speziellen Themen-ETFs dann geeignet, wenn man in seinem Depot ganz bewusst bestimmte inhaltliche Akzente setzen will. Auf jeden Fall sind sie dafür besser als die entsprechenden aktiv gemanagten Fonds. Denn da weiß man nie, was dem Fondsmanagement als nächstes einfällt und wo sie dann investieren. Aber so eine Schwerpunktsetzung kann halt auch schiefgehen. Darum sollte das Grundgerüst immer ein weltweit breit gestreutes Aktienportfolio sein. So um die 80-85% sollte das Grundgerüst des weltweit breit gestreuten Portfolios aus meiner Sicht schon ausmachen. Das ist dann so eine Art Basis, von der aus man sich in andere Bereiche vorwagen kann. Und dabei kann man sich natürlich auch überlegen, ob man einen Raumfahrt-ETF haben will. Letztlich muss das aber jede für sich selbst entscheiden. Zwar gibt es da hochinteressante Entwicklungen. Denk nur an die Satellitenkommunikation und Raumfahrtantriebe oder an private Unternehmen wie SpaceX oder Blue Origin. Aber es sind halt auch hochspekulative Bereiche, in denen sich diese Unternehmen bewegen.
Dann machen wir doch mal weiter mit einem anderen ETF. Da musste ich schmunzeln, mit einem Haustier-ETF, Karl. Der Name klingt erstmal verwirrend, denn man investiert ja nicht direkt in Haustiere, obwohl so ein Ochsen vor der Tür, der kann in harten Zeiten auch so gut Fleisch geben.
Das ist doch kein Haustier.
Ja, ich lebe auf dem Land, also hier halten sich viele auch mal einen Ochsen oder ein Schwein als Haustier. Sei es drum, Karl, worum geht's hier genau und wie sinnvoll ist so ein Investment?
Also du hast natürlich recht, man investiert nicht in Haustiere, sondern in Unternehmen, die den gesamten Bedarf rund ums Haustier abdecken. Das reicht von Futtermitteln über Tiergesundheit bis hin zu GPS-Trackern und Smart-Halsbändern. Und das ist eindeutig ein wachsender Markt, auch in Deutschland. Haustiere werden ja allein schon wegen der zunehmenden Überalterung und Vereinsamung immer wichtiger. Aber das heißt nicht, dass die ETFs deshalb gut laufen müssen. Übrigens gibt es in Deutschland einen solchen ETF auch gar nicht. Es gab mal einen, der wurde aber wegen schlechter Performance bzw. fehlendem Interesse wieder geschlossen. Wenn, dann müsste man also einen kaufen, der in den USA gelistet ist. Aber da sollte man generell vorsichtig sein, denn ETFs mit einer US-Kennung sind steuerlich oft nicht besonders transparent. Und das kann zu Problemen mit dem Finanzamt führen. Daher sollte man davon lieber die Finger lassen. Es gibt genug sinnvolle ETFs auf dem deutschen Markt.
Und trotzdem will ich mit dir in Amerika bleiben, denn recht spannend finde ich persönlich einen ETF, der auf Investitionen bekannter amerikanischer Politiker abzielt. Hier in dem Fall ist von Nancy Pelosi die Rede, von den Demokraten. Die hat ja bekanntlich oft einen ziemlich guten Riecher bei ihren Aktienengagements gehabt. Wie bewertest du denn diese Idee und welche Unternehmen sind in diesem Korb zu finden?
Ja, so etwas gibt es in den USA tatsächlich. Diese ETFs orientieren sich an den öffentlich zugänglichen Handelsdaten von Mitgliedern des US-Kongresses und ihren Familien. Ein Beispiel ist der Subversive Unusual Weights Democratic Trading ETF mit dem Ticker NANC. Der Name kommt von Nancy Pelosi, der man, wie du ja auch schon bemerkt hast, ein gutes Händchen bei ihren Investments nachsagt. Der ETF versucht aber, die Investments aller demokratischen Politiker nachzuvollziehen, also nicht nur die von Nancy Pelosi. Die aktuell größten Positionen sind Nvidia, Microsoft, Amazon, Salesforce und Apple. Das gleiche gibt es übrigens auch bei den Republikanern, den Unusual Weights Subversive Republican Trading ETF, Ticker Cruz, genannt nach dem Senator Ted Cruz. Top-Positionen sind JP Morgan Chase, Nvidia, Fix Comfort Systems, Simon Property Group und AT&T. Aber ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Nur weil Pelosi oder irgendein anderer Politiker mal gute Investments hatte, heißt das nicht, dass das ewig so weitergeht. Wenn schon professionelle Fondsmanager langfristig den Markt nicht schlagen, warum sollten Politiker das schaffen? Es sei denn, man unterstellt, dass diese Politiker einen verbotenen Insiderhandel betreiben. Was ich aber nicht glaube, denn die amerikanische Börsenaufsicht ist sehr scharf.
Gibt es dann sowas eigentlich auch für Investitionen deutscher Politiker?
Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Aber wenn, dann müsste der ETF wohl vor allem in Sparbücher investieren. Du weißt doch, Scholz ist bekennender Sparbuchinvestor.
Ja, das stimmt.
Deutsche Politiker haben von sinnvollen Anlagestrategien ja oft sehr wenig Ahnung. Von daher würde ein solcher ETF in Deutschland den Bock zum Gärtner machen.
Stimmt, da ist man ja sehr, sehr häufig dabei, wenn es um Aktien geht, von Casino Mentalität zu sprechen, wenn die deutsche Politik von der Börse spricht. Aber vielleicht ändert sich ja auch das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und man wird dann ähnlich erfolgreich wie beispielsweise der norwegische Staatsfonds. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Wir bleiben in den USA, Karl, schauen auf ETFs, die auf traditionelle amerikanische Aktien setzen. Wenn man so will, eine Art patriotische Geldanlage. Was ist die Idee dahinter und könnte das vielleicht jetzt mit Donald Trump im Weißen Haus besonders gut funktionieren?
Das ist schon irgendwie echt unglaublich. So etwas wie den God Bless America ETF kann es doch wirklich nur in den USA geben. Und das ist kein Scherz, der heißt wirklich so. Die Idee dahinter, vom America First Trend zu profitieren. Darum investiert der ETF nur in US-Unternehmen, die als besonders patriotisch gelten und keine anti-amerikanische Agenda verfolgen. Die größten Positionen sind Tesla, Broadcom, Nvidia, Charles Schwab und Boeing. Aber ob diese Rechnung langfristig aufgeht, da habe ich meine Zweifel. Trump hat zwar Punkte auf der Agenda, die erst einmal eindeutig den US-Aktien zugutekommen, wie zum Beispiel seine Steuersenkungspläne. Aber es gibt halt auch kritische Punkte, wie beispielsweise die Zölle. Wenn die wirklich wie angekündigt umgesetzt werden, wird das mit Sicherheit die Inflation in den USA anheizen und letztlich den ganzen Land schaden. Auch insgesamt bezweifle ich, dass eine America-First-Strategie aufgehen wird. Denn wenn sich die USA tatsächlich von der Globalisierung und von dem Welthandel verabschieden, dann schadet das auch amerikanischen Unternehmen. Denn die sind ja auch global aufgestellt. Und dann könnten diese Strategien schnell zum Rohrkrepierer werden.
Nachhaltigkeit, Karl, ist ja auch ein Riesenthema, selbstverständlich auch in der Finanzbranche. Ich möchte jedoch genau das Gegenteil mit dir besprechen in diesem besonderen Podcast. Gibt's ETFs, die auf besonders schmutzige und verwerfliche Industrien setzen, also zum Beispiel auf Alkohol oder Tabak?
Ja, sowas kann man tatsächlich kaufen, auch wieder in den USA. So gibt es einen sogenannten Weiß-ETF, also ein ETF der Laster. Zu Alkohol und Tabak kommen hier noch Spiele, Wetten und Drogen dazu. Und interessanterweise, du wirst es nicht glauben, Fast-Food-Unternehmen. Schon spannend, dass die damit auf dieselbe Stufe wie Tabak und Drogen gestellt werden. Aber die Laster dieser Welt sind offenbar gar nicht so renditeträchtig, wie man meinen könnte, denn der ETF hat seit Auflage Ende 2017 nur 5% pro Jahr gemacht. Im Vergleich dazu war der S&P 500 mit 14% pro Jahr mehr als doppelt so gut.
Dann greifen wir mal eine Branche raus. Rüstungsaktien sind ja zuletzt wegen der vielen Krisen richtig gut gelaufen. Hier in Deutschland eine Rheinmetall zum Beispiel war ein echter Outperformer. Wie sind aber insgesamt die ETFs, die auf Rüstung oder Verteidigung setzen, gelaufen?
Dazu gibt es tatsächlich mittlerweile eine Auswahl, auch hier in Deutschland. Diese ETFs sind allerdings, wie du dir vorstellen kannst, noch nicht sehr lange am Markt. Denn es ist ja noch nicht allzu lange her, da waren Rüstungsaktien eher die Schmuddelkinder. Aber so schnell ändern sich die Zeiten. Derzeit jedenfalls haben sie einen guten Lauf. 2024 war die Performance mit satten 44% deutlich überdurchschnittlich. Ist ja auch kein Wunder, wenn man sich die aktuellen internationalen Spannungen anschaut. Aber man weiß natürlich nicht, ob es so weitergeht.
Das ist wohl richtig, ja. Deshalb zu anderen verrückten Ideen, Karl. Bei meiner Recherche habe ich einen sogenannten K-Pop-ETF gefunden. Da sollten wir wahrscheinlich erstmal klären, was K-Pop überhaupt ist, Karl. Fühlst du dich dazu berufen?
Nein, nicht wirklich, Andreas. Alles, was ich dazu weiß, ist, dass es sich um ein wirklich ausgefallenes und exotisches Investmentthema handelt. Denn die entsprechenden ETFs setzen auf südkoreanische Popkultur und auf alles, was dazugehört. Musik, Filme, Serien und so weiter und so fort. Und diese K-Pop-Kultur ist eben nicht nur in Asien, sondern auch außerhalb sehr beliebt. Das ist aber auch alles, was ich dazu sagen kann. Da bin ich wirklich die falsche Anlaufstelle. Aber ich muss mal eins meiner Kinder fragen. Vielleicht haben die mehr Ahnung.
Ich glaube schon. Ich glaube, da sind die deutlich besser drauf als wir beide. Und ich habe das soweit verstanden. Südkoreanische Popkultur wird immer beliebter, auch im Westen. Aber sollte man deswegen in diesem Segment auch investieren, Karl?
Von sollte kann bei keinem der ETFs, die wir bisher besprochen haben, die Rede sein. Wenn, dann kann es nur um eine bewusste Entscheidung gehen, in seinem Depot bestimmte Schwerpunkte zu setzen. Ein K-Pop-ETF wäre ehrlich gesagt aber das Letzte, was mir dazu einfallen würde.
Das kann ich nachvollziehen. Ja, und dann habe ich noch einen ETF gefunden, Karl, der vielleicht wirklich Sinn machen könnte, nämlich einen Indexfonds, der sozusagen Demokratie in der Portfoliostruktur verspricht. Klingt jetzt komisch und ein bisschen schwulstig, aber gemeint ist, dass alle 1407 Aktien des MSCI World exakt dasselbe Gewicht haben und somit Klumpenrisiken vermieden werden können. Was hältst du davon?
Also von allen ETFs, über die wir bisher gesprochen haben, ist der zumindest vom Ansatz her der vernünftigste. Weil er nämlich versucht, ein Problem zu lösen, das vor allem in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Nämlich die massiven Übergewichte der USA und speziell der US-Tech-Werte in so gut wie allen globalen Indizes, insbesondere auch im beliebten MSCI World. Allein die sogenannten großartigen Sieben, Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Tesla, machen zum Beispiel in S&P 500 32% aus. Und selbst im MSCI World, der immerhin über 1500 Werte repräsentiert, sind es noch 23%. Die Idee, eine solche Unwucht etwas zu korrigieren, ist also absolut richtig. Aber durch die totale Gleichgewichtung wird das in deinem Demokratie-ETF viel zu rabiat gemacht. Denn dadurch hat man von diesen glorreichen Sieben viel zu wenig. Selbst alle zusammen haben dann nur noch ein Gewicht von ungefähr 0,5%. Jetzt kannst du dir vorstellen, was man da in den letzten Jahren an Performance verpasst hätte, wenn man in diesem ETF investiert gewesen wäre.
Ich merke schon, also auch das ist dir wieder nicht recht. Was machen wir denn da jetzt? Wie kann man das Problem der extremen Übergewichte von Tech-Werten denn sonst lösen?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, Andreas. Denn letztlich läuft es auf eine Gratwanderung hinaus. Einerseits hat das hohe Gewicht der US-Technologiewerte ja auch seine Berechtigung. Denn es spiegelt ja eine hervorragende Wertentwicklung und eine hohe Nachfrage wider. Darum ist die Gewichtung nach Marktkapitalisierung ja auch sinnvoll. Das Problem ist, dass einzelne Indizes zwangsläufig so konstruiert sein müssen, dass eine an sich angebrachte und gesunde Übergewichtung in ein ungesundes Extrem gesteigert wird. Siehe die völlig verrückten Tech-Übergewichte im S&P 500 und im MSCI World. Darum haben wir einen eigenen Ansatz entwickelt, mit dem wir solche Unwuchten vermeiden und derzeit insbesondere die US-Tech-Risiken abfedern. Dazu brauchen wir aber immer mehrere globale ETFs, also nicht nur einen auf den MSCI World. Im Endeffekt sind wir dadurch wesentlich breiter gestreut als alle anderen weltweiten Indizes. Und dadurch haben wir auch das Gewicht des Technologiesektors und auch der glorreichen 7 unter Kontrolle. Anstelle von über 23% reden wir jetzt von ca. 11%. Das ist immer noch keine Kleinigkeit, aber diese 11% halten wir für richtig, wenn man sich die Chancen und Risiken des Technologiesektors anschaut.
Nicht weit vom Tech-Sektor entfernt sind Blockchain, Bitcoin und all diese Themen. Karl, würde ich auch gerne noch deine Meinung zu hören. Bitcoin-ETFs, das Stichwort, ist das eine gute Möglichkeit, um diese noch junge Asset-Klasse im Portfolio zu ergänzen und somit auch ja, breiter zu streuen?
Ja, wenn man dir so zuhört, Andreas, könnte man meinen, dass alles, in das man investieren kann, gleich eine eigene Anlageklasse ist, die man unbedingt im Depot haben muss. Das stimmt aber nicht. Diversifizierung heißt ja nicht, so viele unterschiedliche Anlagen wie möglich. Man muss sich schon genau anschauen, in was man investiert. Letztlich gibt es drei Kriterien, die eine eigenständige Anlageklasse ausmachen. Erstens Liquidität, zweitens ein gewisses Diversifikationspotenzial und drittens eine positive Renditeerwartung. Und vor allem muss die positive Renditeerwartung auch ökonomisch begründbar sein, was gerne vergessen wird. Und genau dieses Kriterium fehlt beim Bitcoin, aber auch bei allen anderen Kryptowährungen. Die Renditeerwartung ist definitiv null. Das heißt, es handelt sich um eine reine Spekulation.
Naja, aber der Bitcoin ist doch fantastisch gelaufen, Karl. Nicht erst in den vergangenen Wochen. Wie kannst du da von einer Renditeerwartung von null sprechen, wo er doch in den vergangenen Jahren mehrere 10.000% schon gemacht hat?
Ich weiß, das wollen viele nicht wahrhaben, aber trotzdem bleibe ich dabei. Der Grund ist, dass es letztlich immer noch keinen wirklichen ökonomischen Nutzen für Kryptowährungen gibt. Zumindest aktuell noch nicht. Darum gibt es noch keine vernünftigen und anerkannten fundamentalen Bewertungsmethoden. Die Kursentwicklung wird nach wie vor ausschließlich von spekulativen Wellen angetrieben. Das heißt, der Wert des Bitcoin hängt ausschließlich davon ab, ob die Menschen ihm einen Wert zubilligen. Und das Spekulative zeigt sich ganz klar in den Daten, vor allem in einer extrem hohen Volatilität. 2024 zum Beispiel ging es rasant nach oben, aber vor 2-3 Jahren stürzte der Bitcoin auch mal über 75% ab.
Ja, und das ist dann wiederum eine ganz schöne Menge, Karl. Ja, das waren eine ganze Menge Infos zu merkwürdigen, zu skurrilen oder verrückten ETFs, manches auch aus dem Reich, würde ich sagen, des unnützen Wissens. Was sollte dennoch hängen bleiben?
Der Kern des Vermögens sollte rational investiert werden. Also prognosefrei und breit gestreut an den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten. Und man sollte seine Anlagestrategie langfristig treu bleiben, ohne ständiges Rein und Raus. Das kostet nur Nerven und meistens auch Rendite. 80-85% des Vermögens sollten so allokiert werden. Wenn das sichergestellt ist, dann kann man, wenn man unbedingt will, in seinem Depot gezielte Schwerpunkte setzen. Also maximal 15-20%. Welche das sein sollen, das kann ich dir nicht sagen, denn das ist Geschmackssache. Man sollte sich aber nicht allzu viel davon versprechen, denn damit sind wir bei den emotions- und spekulationsgetriebenen Anlagen.
Und nur noch eines ganz am Ende, Karl. Was ist dein ungewöhnlichster oder skurrilster ETF, den du jemals im Depot hattest?
Du wirst es nicht glauben. Ich habe überhaupt keinen von diesen angeblichen Super-ETFs. Du würdest dich wundern, wie langweilig meine Anlagen sind. Letztlich habe ich nur den besprochenen rationalen Kern im Depot, der aber macht, was er soll.
Könnte man also sagen, selbst spannende Typen haben langweilige Geldanlagen.
Und das ist aber lieb.
So am Ende. Karl-Matthäus Schmidt, Dankeschön für diesen Podcast. Und wer von Ihnen noch etwas mehr in das Thema ETF einsteigen möchte, dem empfehlen wir Folge 111, Anlegen mit ETFs, auf welche Fonds kann man verzichten, und Folge 176, ETF-Auswahlkriterien, wie findet man die besten ETFs? Da geht's dann in die komplett andere Richtung, also Folge 111 oder Folge 176 gern merken. Meine Damen, meine Herren, für heute war's das wieder. Der Hinweis sei noch gestattet, dass dieser Podcast immer freitags alle zwei Wochen erscheint. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, respektive den Podcast bewerten, uns gerne weiterempfehlen. Sie dürfen uns Fragen stellen oder Themen vorschlagen unter podcast@quirinprivatbank.de. Und mehr Infos zu all den Themen drumherum finden Sie auf www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept, Markt, Meinung, Zinsen, investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.